Einzelvortrag im Wintersemester 2013-2014. Professor Dr. Ludger Lütkehaus. Nietzsche, die Peitsche und das Weib.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Abwesenheit von Herrn Professor Schnitzler, der heute Abend verhindert ist, im Leiter Studium Generale, begrüße ich Sie recht herzlich zum Vortrag von Ludger Lütkehaus. Der Titel ist groß zu lesen: Nietzsche, die Peitsche und das Weib. Ich habe jetzt die ehrenhafte Aufgabe, nichts über das Thema dieses Vortrags zu sagen, das wird Herr Lütkehaus gleich selber machen, sondern ihn mit ein paar Worten einzuführen. Es ist mir eine Freude und Ehre, lieber Ludger, das zu tun. Meine Damen und Herren, wie soll man einen Autor vorstellen, der über ein derart reiches Spektrum an Themen und Interessen verfügt? Wie ihn, der sich über Jahrzehnte so vielerlei und ganz unterschiedliche Publikationsorgane bedient hat, verorten? Der Ort des Philologen und Philosophen, des Herausgebers, Essayisten und Schriftstellers Ludger Lütkehaus ist kein, wie ich meine, statischer, sondern ein dynamischer, nennen wir ihn probehalber, Grenzüberschreitung. Und ihn, der schon in seiner streng katholischen Kindheit an Grenzen geraten ist, sich mit ihnen nicht abfinden wollte und konnte, der diese Grenzen mit einem an den Zumutungen eines institutionalisierten Christentums geschärften Verstand und dem furchtlosen Blick auf das die menschliche Existenz bestimmende Nichts leid- und lustvoll immer neu ausgemessen hat, nenne ich einen Grenzgänger. Grenzgänger, meine Damen und Herren, beleben das geistige Klima einer Gesellschaft auf mehr als diejenigen, die im Schutz einer Institution ihrer Arbeit nachgehen. Wer weiß, ob Friedrich Nietzsche, dessen Denken und Wirken in Lütkehaus geistiger Biografie neben Arthur Schopenhauer eine zentrale Rolle spielt, jene das Gebäude der akademischen Philosophie sprengenden Schriften hätte verfassen können, wenn er seine Basler Professur nicht vorzeitig verlassen hätte, aus Krankheitsgründen, wie es heißt, aber doch wohl auch, weil die Universität kein Gefäß für die Wucht seiner Zeitdiagnose war, die in philologischen Kreisen dann auch nichts als Befremden auslöste. Wer das Grenzgängertum wählt, wählt auch die Freiheit, sich nicht auf Spezialistentum einengen zu lassen. Wo der zum Forschen verpflichtete akademische Wissenschaftler auf seinem Gebiet Tiefenbohrungen vornimmt, darf der freie Autor der Vielfalt seiner Interessen nachgehen. Ludger Lütkehaus, der Grenzgänger zwischen Universität und medialer Öffentlichkeit, zwischen Wissenschaft und Journalismus, zwischen vor allem Philosophie und Literatur, hat in den fast 4 Jahrzehnten seines Schreibens einen wahrlich beeindruckenden geistesgeschichtlichen Horizont abgeschritten, ohne die unmittelbare Gegenwart, dies allerdings in klar konturierten Ausschnitten, aus dem Auge zu verlieren. Es sind gewaltige Expeditionen in ein vom immer noch hellen Licht der Aufklärung scharf konturiertes Gelände. Vom bürgerlichen Tragödiendichter Friedrich Hebbel, dem Ludger Lütkehaus seine Dissertation widmete, nahmen diese Forschungsgänge, die jenseits des Schreibtischs von Expeditionen bis in 6000er Höhen begleitet waren, ihren Ausgang. Die nachhaltigste Station war der Pionier des europäischen Buddhismus, Arthur Schopenhauer. Lütkehaus firmiert als Herausgeber der Werkausgabe in den Fassungen letzter Hand. Ediert hat er auch das philosophische Werk Fritz Mautners. Nietzsche, Freud, Adorno, Walter Benjamin, Bloch, Heidegger, Hannah Arendt, Günther Anders, die großen theoretischen und philosophischen Entwürfe des 20. Jahrhunderts standen und stehen im Mittelpunkt seines Interesses. Mit seinem 1999 erschienenen, sage und schreibe 750 Seiten umfassenden Opus Magnum Nichts, das in seinem frohgemuten Appell an die nihilophile Gelassenheit den Abschied vom metaphysisch aufgeladenen Sein feiert, hat er wieder erwarten einen erstaunlichen Publikumserfolg erzielt. 12 Auflagen des Nichts bisher sprechen für sich. 2006 folgte seine Abhandlung Natalität über die Philosophie der Geburt. Im Basler Schwabe Verlag sind zuletzt zwei kleinere Bücher erschienen, von ihm sogenannte philosophische Bonsais, Aphorismen, deren Titel Das Schlimmste kommt zuletzt, Lütkehaus radikal atheistische und pessimistische Weltsicht schnörkellos zusammenfasst. Und zum Zweiten die aus der Perspektive der aufopferungsvoll christlich liebenden Mutter geschilderte Erzählung über Nietzsches Jahre im Wahn, Die Heimholung, ein durchaus sehr ambivalenter Titel. Die Uraufführung einer theatralen Fassung des eleganten Prosastücks fand in diesem Sommer in Zürich statt. Ich konnte sie leider nicht sehen, ich hatte eine Autopanne und war darüber sehr traurig. Die kleine, aber feine Basiliskenpresse führt inzwischen 11 Titel von Lütkehaus, vom antikomputeristischen und antikonsumistischen Manifest bis zum neuesten Buch oder Text Nietzsche, die Peitsche und das Weib, der die Grundlage für den heutigen Vortrag bildet. Wer aber zählt die Beiträge von Ludger Lütkehaus in den großen deutschsprachigen Zeitungen? Allein das Online-Archiv der Wochenzeitung Die Zeit hält mehr als 3 Dutzend Texte, große Texte vor. Diejenigen, die seit 1976 in der Badischen Zeitung, in der ich, wie ich doch jetzt vielleicht hinzufügen muss, das Ressort Literatur, Theater und Weiteres betreue, diese Vielzahl von Artikeln habe ich nicht gezählt. Es werden aber deutlich mehr sein. Ich sage noch, ich bin Bettina Schulte. Ja, das habe ich ganz vergessen. Entschuldigung, mich hat hier keiner vorgestellt. Ich stelle mich selber höchst selten vor. Also ich bin Bettina Schulte und Literaturredakteurin der Badischen Zeitung. So, damit das jetzt auch klar ist. Ja, es werden also deutlich viel mehr Texte gewesen sein. Und ich kenne eben Herrn Lütkehaus aus dieser langjährigen Zusammenarbeit und aus der von mir sehr, sehr geschätzten Zusammenarbeit. Zuletzt hat er sich zum 100. Geburtstag von Albert Camus geäußert mit einem, wie ich finde, wunderbar gelungenen Text, ein Autor, der eben weniger als Philosoph, denn als Ethiker des Absurden nahesteht. Der Freigeist und Freidenker Lütkehaus, einer, ich darf es sagen, der letzten aufrechten Vertreter der aussterbenden Spezies des Intellektuellen, wurde 2007 mit dem Preis der Robert-Mechler-Stiftung für kritische Aufklärung ausgezeichnet, ein sehr passender Preis. Andere Auszeichnungen, die da vorliegen, nenne ich hier nicht. Ich nenne aber noch einen Preis, der, glaube ich, auch für ihn wichtig war. 2009 erhielt er den Friedrich-Nietzsche-Preis des Landes Sachsen-Anhalt. Seine Mitherausgeberschaft der seit diesem Herbst im Strömfeld-Verlag erscheinenden Basler Nietzsche-Werkausgabe Letzter Hand, die ersten beiden Bände sind erschienen, einer wunderbaren Aufmachung in herrlichem Türkis, hellen Türkis, was auch Nietzsches lichte Persönlichkeit und auch er steht hier im Licht der Aufklärung in seinen Werken, ist mit dieser Auszeichnung noch nicht einmal gewürdigt. Und ich möchte hier schließen. Ich denke, eine Überleitung zu deinem Vortrag, lieber Ludger, über Nietzsche ist damit hoffentlich gegeben und ich bitte dich jetzt zu lesen. Dankeschön.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Bettina Schulte ganz herzlich für diesen ungeheuer wohlwollenden introduktiven Text. Dem Studium Generale danke ich für die neuerliche Einladung in Sachen Nietzsche. Und wenn Sie an mir etwas ungewöhnliche, unakademische Gehweisen beobachtet haben, beim Versuch, den Hörsaal zu entern, werden Sie das bitte meiner medizinischen Karriere in den letzten Wochen zuschreiben, die nicht so erfreulich ist. Aber zur Sache. Unter den allgegenwärtigen Nietzsche-Zitaten, die in den ewigen Hausschatz deutscher geflügelter Worte Eingang gefunden haben, ist die Aufforderung, beim Gang zum Weibe die Peitsche nicht zu vergessen, eines der populärsten, aber auch berüchtigtsten. Im ersten Teil von Nietzsches also sprach Zarathustra, im Kapitel von alten und jungen Weiblein heißt es allerdings etwas anders, als es zumal der männliche Volksmund gerne zu zitieren pflegt, du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht. Besagter Volksmund macht daraus meistens, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Aus den Frauen im Plural wird so das pejorativ verallgemeinerte, schlechthinnige Weib im Singular. Außerdem wird das Zitat wie selbstverständlich Zarathustra, wenn nicht gleich Nietzsche selber, zugeschrieben, der in der Tat eine Sentenz genau dieses Wortlauts im Herbst 1882 notiert hat. Dass der Rat indessen im Zarathustra einem alten Weiblein im Diminutiv in den Mund gelegt wird, das den Rat als seine kleine Wahrheit verkündet, es sich hier also um einen Rollentext handelt, berücksichtigen die Fehlzitierer in der Regel nicht, ganz zu schweigen davon, dass offen bleibt, wer denn überhaupt die Peitsche in Besitz hat, der Mann, der zum Weibe bzw. zu Frauen geht oder diese selber. Und welche Frauen sind gemeint? Die Begehrten, Geliebten, wie für Nietzsche Lou von Salomé, die im Vordergrund stehen, oder etwa auch eine Frau wie Nietzsches Mutter, die trotz aller Liebe zu ihrem Sohn bei ihren körperlichen Züchtigungen zur Not auf die Peitsche zurückgriff? Unklar auch, um welche Art von Peitsche es sich handelt. Beispielsweise um eine Reitgerte oder eine Dompteurspeitsche, eine Geißel oder eine Rute. Und was genau mit der Peitsche geschehen soll, deren reale und symbolische Bedeutung erst einmal offen bleibt. Klar allerdings, dass der Mann, der zum Weibe zu Frauen geht, die Peitsche nicht vergessen soll, die er aber offenbar durchaus vergessen kann. Auf jeden Fall hat die kleine Wahrheit des alten Weibleins einen Aufforderungscharakter, dem ein Ausrufezeichen unüberhörbaren Nachdruck gibt. Ihre Kleinheit ist Understatement. Überlaut droht sie zu schreien, wenn Zarathustra ihr nicht nach der Empfehlung des alten Weibleins den Mund hält. Doch das hat er offensichtlich nicht getan, als er diese kleine Wahrheit über die Frauen einer Frau nachsprach. Ihr fatales Echo war überwältigend, die Karriere des Zitats, wie verballhornt auch immer, unaufhaltsam. Es ist zu einem auf das Buchstäblichste zu verstehenden Schlagwort geworden. Nietzsche selber hat das Echo oft genug gehört. Seine katholische britische Bekannte Emily Finn beispielsweise berichtet in ihren Nietzsche-Erinnerungen von der Begegnung mit einer Münchnerin im Engadin, die ihr erzählt, sie habe eines Tages in einem Buche von Professor Nietzsche, so sprach Zarathustra, folgenden Satz gefunden: Wenn du dir eine Frau nimmst, so nimm dir auch eine Peitsche dazu. Originalton. Demzufolge würde die Peitschenempfehlung im Kontext einer rüden Eheanbahnung stehen, bei der man nicht zu Frauen geht, sondern sich beide, die Frauen wie die Peitsche, nimmt. Für Emily Finn selber wurde der Satz, Zitat, zu einem stehenden Spaß mit Herrn Professor, denn ich sagte ihm, ich habe jetzt erraten, warum er mir seine Werke nicht wolle lesen lassen. Ich hörte aber bald auf, ihn damit zu necken, denn er schien so betrübt zu sein, dass ich jenes erfahren hatte. Weniger bemüht, betrübt als etwas bemüht, selbstironisch wiederum ein Brief Nietzsches an die Schwester vom Juli 1885. Er berichtet hier, dass er im frauenbewegten Zürcher Studentinnenkreisen als das böse Tier gilt. Es scheint, dass eine gewisse Anspielung auf ein lärmmachendes und klatschendes Instrument geradezu bezaubernd gewirkt hat. Zitat Ende. Die Bezauberung hielt sich freilich bei diesem klatschenden Instrument in Grenzen. Das böse Tier Nietzsche schien vielmehr selber der brutalen Domestikation zu bedürfen. Für die Rezeptionsgeschichte Nietzsches sind beide Versionen des Zitats, auch die moderatere Form, eine Verlegenheit, eine Peinlichkeit geblieben, die sein Image als Frauenfeind, ja Frauenhasser, geprägt haben. Obgleich es nie an Hinweisen darauf gefehlt hat, dass Nietzsche in seinem persönlichen Umgang alles andere als ein peitscheschwingender Sadomacho, der aggressive Verkünder des Übermenschen als des Übermanns war. Vielmehr ein außerordentlich höflicher, geradezu galanter Freund und Verehrer der Frauen. Philosophiehistorisch ordnet man ihn gerne in die Tradition der Frauenfeindschaft seit Schopenhauers Kapitel über die Weiber ein, was die Sache aber auch nicht besser macht. Von Schopenhauer zu Nietzsche ist eher eine Eskalation zum Frauenhass zu beobachten. Indessen handelt es sich beim Peitschenrat, und das ist außerordentlich wichtig, um eine Fortsetzungsgeschichte. Die Replik Nietzsches auf eine biografisch für ihn höchst bedeutungsvolle Szene, eine Fotoszene, die inzwischen genauso berühmt wie der Peitschenrad geworden ist. Sie ist Teil der unglücklichen Liebesgeschichte Nietzsches mit der russischen Generalstochter Lou von Salomé, später der Freundin und Geliebten Rainer Maria Rilkes, der Schülerin Sigmund Freuds und seiner Freundschaft und Konkurrenz mit dem Philosophen und Arzt Paul Reh. Im Mai 1882, das Trio Lou von Salomé, Nietzsche und Reh hält sich in Luzern auf, ist es Nietzsche, der im Studio von Jules Bonnet einen Fototermin veranstaltet und das Bild bis ins Detail selber inszeniert. Haben wir es schon? Gut. Im Joch eines Leiterwägelchens, dem Betrachter zugewandt, vorne Paul Reh. Schräg versetzt hinter ihm, verbunden durch eine von Rehs linker Hand leicht berührte, von Nietzsche umfasste, wie ein Erektil in den Raum ragende, hölzerne Deichsel Nietzsche, der nicht ganz so melancholisch heiter wie Reh, eher entschlossen mit einer Portion Wildheit blickt. Und auf dem Wägelchen hockend, in der linken locker die Zügel haltend, Lou mit einem Peitschlein, das aus Bindfäden geknüpft und mit einer Fliederdolde geschmückt ist. Im Hintergrund die Berge des Berner Oberlandes, die Jungfrau mit dem ätherisch reinen Silberhorn, eine gewisse Anzüglichkeit, die den beiden Mönchen im Geschirr, wie ihrer damals in der Tat noch jungfräulichen Freundin, vermutlich bewusst war. Eine Szene voller Ironie und Selbstironie. Aber so klein Lou auch im Verhältnis zu Nietzsche und Reh scheint, bringt sie, die gerade mehrere Heiratsanträge ihrer beiden Verehrer abgelehnt hat, als eine Art von Domina, auf ihrem Wägelchen ihr Peitschlein schwingend und ihre beiden philosophischen Zugtiere antreibend, die sonst von den Männern dominierten Geschlechterverhältnisse spielerisch zum Tanzen. In ihrem Lebensrückblick amüsiert sich Lou Jahrzehnte später zwar über den zu klein geratenen Leiterwagen und den Kitsch des Fliederzweiges an der Peitsche. In der Tat sind diese diminutiven und kitschigen Attribute einem konventionellen Rollenbild zu verdanken. Und nicht zu vergessen, Nietzsche behält als Arrangeur der Szene die Fäden in der Hand. Trotzdem ist deutlich, wo die erotische Macht liegt und wer im Zentrum der Szene steht, die Frau, respektive das Weib mit der Peitsche. Das gilt auch für eine weitere arrangierte Fotoszene 1885 in Pontresina, die an die Luzerner Inszenierung anschlief. Gezeigt wird Lou zwischen zwei Männern, erneut Paul Reh und statt Nietzsche dem Juristen Max Heinemann, wie Lou ihn um den Finger wickelt, ihn buchstäblich umgarnt. Das Stricken der Lebensfäden ist ihre Sache. Aus der Domina, die ihr Peitschlein schwingt, ist die erotische Norne geworden. Die Männer dürfen das Garn halten. Die Luzerner Inszenierung spielt auf eine Anekdote der Philosophiegeschichte an, die dem Altphilologen und Philosophen Nietzsche zweifellos vertraut war. Auf die Geschichte des liebestollen Aristoteles und der Hofdame Phyllis. Der gleichermaßen liebestolle Nietzsche reinszeniert die Anekdote als ikonografisches Zitat. Das verdient eingehendere Betrachtung. Das wohl aus dem Orient eingewanderte mittelalterliche Märe von Aristoteles und Phyllis ist in einer bis in die Moderne reichenden, fast tausendjährigen Motivgeschichte häufig dargestellt worden. Wie bei der noch bekannteren Geschichte jener thrakischen Magd, die über den ionischen Naturphilosophen und Kuck in die Luft Thales von Athen ihr Gelächter von Milet ihr Gelächter anstimmt, er fällt in den Brunnen, weil er die Augen immer woanders am Sternenhimmel oder bei den Frauen hat, handelt es sich um eine Schlüsselszene zum Verhältnis der Geschlechter. Sie erzählt davon, wie aus angeblich weisen Männern von ihrer Leidenschaft gerittene Toren werten, mit denen ein schönes und kluges Weib nach Belieben spielen kann. In der Zuspitzung auf eine Philosophensatire geht es um Weibermacht und Weiberlist im Geschlechterkampf, aber auch um die Allmacht der vorab sinnlichen Liebe. Die Anekdote ist reich an ironischen Wendungen. Der Aristoteles-Schüler Alexander, noch nicht der spätere Große, verliebt sich in die Hofdame Phyllis. Statt des Unterrichts hat er nur noch sie im Kopf und in den Gliedern. Der strenge Lehrer bemerkt das mit gehörigem Ärger, Zunächst ist er mit seinen pädagogischen Disziplinierungsversuchen so erfolgreich, dass er Alexander von Phyllis trennt. Aber sie übt Rache. Nach dem Schüler macht sie nun auch den Lehrer liebestoll und verspricht ihm, er dürfe sie nach allen Regeln der Liebeskunst reiten, wenn er sie nur vorher, wie es ihre Familientradition gebiete, auf ihm reiten lasse. Dieser Ritt der zur Herrscherin avancierten Hofdame ist die Kernszene. Ein eindrucksvoller, um 1515 entstandener Holzschnitt des Renaissance-Künstlers Lukas van Leyden zeigt in der zentralen Szene, wie die Schöne zur Megäre wird, die einen gleichsam turbanisierten, islamisierten Aristoteles unter ihre Schenkel zwingt. Auf allen Vieren kriechend ist der vormalige Tugend- und Morallehrer zum entmächtigten, ja gedemütigten Gerittenen geworden. Spott, Hohn und Häme sind ihm gewiss. Seitlich auf ihm sitzend, im sogenannten Damensitz, der das Spreizen der Schenkel vermeidet und so noch den guten Sitten gehorcht, hält Phyllis ihn mit der linken an dem durch den Mund geführten Zügel. Mit der hoch erhobenen Peitsche in der rechten, deren entfesselter Schwung dem dionysischen Furor ihres wild aufgelösten Haares entspricht, treibt sie ihn an. Die vertikale patriarchale Ordnung von oben und unten, Mann und Weib, Mensch und Tier, Geist und Natur, wird auf den Kopf oder richtiger auf den Trieb gestellt. Folgt der Mann dem Diktat seiner phallischen Triebnatur, so diktiert das Weib die Bedingungen mit ihrer subversiven Potenz. In Nietzsches Luzerner-Arrangement hingegen ist die neue Phyllis im Unterschied zu ihrer Vorgängerin eine so heitere wie gnädige Göttin. Statt die beiden Philosophen direkt unter ihre Schenkel zu zwingen, übt sie auf dem hinzugefügten Leiterwägelchen ein sanfteres, indirekteres Regiment. Die Disziplinierung hält sich in Grenzen. In der ironischen und selbstironischen Anspielung des ikonografischen Zitats klingt aber die Kernszene der Aristoteles-Phyllis Anekdote wieder an, konzentriert auf den Moment, in dem das Weib die Frau als Domina, die vormaligen Herren, mit ihrem Peitschlein antreibt. Wenigstens für die Dauer einer Fotoinszenierung scheint Nietzsche hier einen gewissen Spaß daran gehabt zu haben. Auch in der weiteren Motivgeschichte steht die Peitschenszene im Mittelpunkt. Charakteristische Exempel aus der bildenden Kunst, der Literatur, schließlich der politischen Karikatur und der Reklame können das zeigen. Eine außerordentlich farbige Darstellung, Bild 4a bitte, ist dem sogenannten Weiberlistenteppich aus dem Augustinermuseum in Freiburg vom Anfang des 14. Jahrhunderts zu danken. Das lohnt jederzeit einen Besuch. In vier Paaren werden berühmte Männer der Geschichte und der Mythologie vorgeführt, wie sie liebestoll der weiblichen Verführung zum Opfer fallen. Samson und Delila etwa, oder eben Aristoteles und Phyllis. Man sieht den Philosophen zunächst in seiner Studierstube mit seinen Büchern und der Rute des strengen Lehrers in der rechten Hand, während er mit der anderen Hand schon Phyllis durch ein Fenster unter das Kinn greift und ihr Gesicht zu sich dreht. Die zentrale zweite Szene zeigt, wie sie mit einer Geißel in der linken, nicht nur einer Rute oder Peitsche, dem Zügel in der rechten, wenn auch wieder im Damensitz reitend, den philosophischen Vierbeiner lenkt und antreibt. Die Szene oszilliert zwischen Frauen- und Männersatire, mit Weiberlist und Weibertücke, so die den Weibern nicht holde Botschaft. Zugleich dank der triebhaft gesteuerten männlichen Dummheit wird die traditionelle Geschlechterhierarchie aber erneut auf den Kopf gestellt. Auf einer Radierung des sogenannten Hausbuchmeisters aus dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts ist Aristoteles wieder mit orientalisierter Kopfbedeckung unter dem Gewicht der erotischen Tatsachen und der befriedigt dazu lächelnden Phyllis förmlich zusammengebrochen. Die Peitsche hängt schlaff herab. Sie hat ihre Aufgabe erledigt. Der zum Narren gewordene Philosoph ist das Wrack eines Mannes. Zwei Beobachter, unter ihnen wohl Alexander, schauen schadenfroh zu. Hans Baldung Green zieht in seinem Holzschnitt Weibermacht aus dem Jahre 1513 den wieder auf allen Vieren reitenden, gerittenen Philosophen wie seine üppige Herrin gleich ganz nackt aus. Nur eine modische Kopfbedeckung mit einer um den linken Arm gewickelten wehenden Stoffbahn und der Damensitz tragen bei Phyllis den guten Sitten ironisch Rechnung. Eher gutmütig, amüsiert, lächelnd blickt sie auf Aristoteles herab. Im Übrigen darf man sich ungehindert ihrer Brüste und eines veritablen Bauches mit kompakten Schenkeln erfreuen, die das Zentrum der Liebe ahnen lassen. Die Peitsche in der Rechten ringelt sich eher beiläufig. Der Kampf ist aus, die Machtverhältnisse sind klar. Auch in der Folgezeit bleibt die Aristoteles-Phyllis-Anekdote motivgeschichtlich dominierend. 3 Jahrzehnte nach Nietzsches ironischer Inszenierung erscheint das Motiv wieder in spielerischer Form. Die um 1910 entstandene Jugendstilskulptur von Michael Powolny behält zwar die auf dem philosophischen Vierbeiner reitende Domina bei. Die andeutungsweise wieder von der rechten Hand gehaltene Peitsche ist weiterhin mit von der Partie. Aber sie ist kein dominierendes Bildelement mehr. Der disziplinierende Zügel in der Linken ist zu einer sanften, um den Philosophen geschlungenen Blumengirlande geworden. Dazu passt es, dass die Blicke sich zum ersten Mal in der Motivgeschichte begegnen. Das ist das utopische Moment. Aber diese Szene fällt zugleich hinter die Symmetrie der Nacktheit zurück, wie sie Hans Baldwin Green gezeigt hatte. Nur die fleischgewordene weibliche Verheißung ist hier nackt, während der Philosoph seinen Philosophenmantel behalten darf. Ungleich brutaler, anti-utopischer freilich, der Geschlechterkampf, den Oskar Kokoschka in seiner Lithografie Aristoteles und Phyllis 1913 reinszeniert. Er schildert mit seinem grausamen Selbstporträt und dem noch grausameren Bild seiner Domina Alma Mahler, deren animalische Wildheit erstmals den züchtigen Damensitz verschmäht, eine Geschichte der bis zur Liebessklaverei gehenden Hörigkeit. Auch die Literatur der Epoche, von Frank Wedekinds Lulu-Tragödie bis zu Heinrich Manns Professor Unrat, widmet sich mit Hingabe der Verbindung von Hörigkeit und Grausamkeit. Wedekind, in dessen Besitz sich eine Kopie des Luzerner Peitschenfotos befand, hatte Lou Salomé wie Nietzsche begehrt und bei einem Aufenthalt mit Lou in Paris 1894 einen allerdings vergeblichen Verführungsversuch unternommen. Bei ihr scheiterte der routinierte Verführer. Wedekind revanchierte sich in dem ersten 1895 erschienenen Teil der Lulu-Tragödie, einer Peitschentragödie par excellence, mit der Namensgebung der potenzierten Lulu und dem Prolog eines Tierbändigers, der das schlangengleiche Weib, die unbeseelte Kreatur, als das wahre Tier, das wilde, schöne Tier, mit einer Hetzpeitsche in der linken, in der rechten einen Revolver rücksichtslos domestiziert. Mit kaltem Herrscherblick setzt er der entarteten Bestie die Ferse aufs Genick. Das ist die brutale machistische Lesart, die die rüde Aufforderung beim Gang zum Weibe, die Peitsche nicht zu vergessen, noch überbietet. Die Peitsche wandert von der Domina Femina zum Macho-Mann zurück. Der Triumph über das Weib als Tier bleibt bei Wedekind freilich prekär. Die Schlange, Zitat, ward geschaffen, Unheil anzustiften, zu locken, zu verführen, zu vergiften. Wenn der Dompteur am Schluss des Prologs die Peitsche wegwirft, so scheint das zwar auf ein harmloses Ende zu deuten. Mit dem wahren, schönen, wilden Tier muss man aber weiterhin rechnen, wie es die Tragödie dann zeigt und der Tierbändiger es selber will, weil ihm die natürliche Urgestalt des Weibes, des Lasters, Kindereinfalt, zumindest auf dem Theater am Herzen liegt und nicht das gebändigte Haustier. Gut möglich, dass das Weibtier am Ende, wie die Domina der Tradition, den Menschen auf allen Vieren wieder unter sich hat. Da, ganz unten, ist er, der Mannmensch, denn auch in Heinrich Manns Professor Unrat angekommen. Zwar ohne Peitsche, aber mit der ganzen Gewalt seiner Verführung lässt das Weib den Mann unter den Tisch der halbseidenen Künstlerin Rosa Fröhlich in der Tat auf allen Vieren kriechen. So will es der Triumph der ungebändigten weiblichen Natur über den ohnmächtigen Mann des Geistes, der selber ein Tyrann war, aber nun auf den Wegen des Fleisches von seiner Domina entmächtigt wird. Die zwei aktuellsten Adaptionen des Peitschenmotivs sind der Reklame und der Politik zu danken. Auf der Anzeige eines Doodle-Konzerns, die die Sortierung von Informationsmüll und die Koordination von Terminen verspricht, hat eine moderne Domina, eine Office-Domptöse, ihren Auftritt. Sie reitet keinen philosophischen Vierbeiner mehr, aber sie ist gestiefelt, mit ihren High Heels auch gespornt. Die rechte stemmt sie arrogant über der Hüfte in die Seite. Ihr streng um Nacken und Schulter geschlungener Pferdeschwanz ist zwar das Gegenbild zu der entfesselten Haartracht der zur Megäre gewordenen Phyllis auf dem Holzschnitt Lukas van Leydens. Ihr Sexappeal ist kalt und kontrolliert, wie es sich für eine Office-Domptöse gehört. Doch sie schwingt ihre bedrohlich durch den Raum zuckende Peitsche so eindrucksvoll, dass Männer und Frauen gleichermaßen von ihr erschreckt und fasziniert werden. Bei Zeiten versuchen sie, sich vor ihr in Sicherheit zu bringen, so neugierig sie auch sind. Von einem Peitschlein im Diminutiv kann keine Rede mehr sein. Eine coole Domina hat vielmehr mit ihrer Peitsche Karriere gemacht, obschon das nur der Reklame für ihren Konzern dient. Den satirischen Höhepunkt der Motivgeschichte erreicht eine Karikatur der Zürcher Weltwoche vom März 2010. Sie spielt auf den deutsch-schweizerischen Steuerhinterziehungsstreit an. Die Karikatur zeigt im Hintergrund den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble auf einem Panzer mit ausgefahrenem phallischen Kanonenrohr. Als Nachfahre der Zuschauergestalten der Phyllis- und Aristoteles-Tradition beobachtet er eine so eigentümliche wie bemerkenswerte Szene. Er sieht ein liebevolles Paar. Unten als wirtschaftspolitischer, nicht mehr philosophischer Vierbeiner, der unter seiner menschlichen Last schwer leidende, fast schon zusammenbrechende, eidgenössische Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Auf ihm als Herrenreiterin die gestiefelte deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Triumphal lachenden Gesichts, zugleich mit einem leicht debilen, orgasmischen Silberblick, treibt sie mit der linken Hand ihn am Ohr ziehend, mit einer zwar eher zierlichen, aber durchaus schlagkräftigen Peitsche in der Rechten den entmächtigten Mann und Politikerkollegen an. Keine Frage, wer hier die Hosen oder richtiger den Hosenanzug anhat. Er erlaubt der neuen Phyllis auf den Damensitz zu verzichten und ihr klägliches männliches Reittier zwischen die Schenkel zu nehmen. Der Philosoph ist zum gedemütigten Banker geworden. Und die zur Bundeskanzlerin avancierte deutsche Domina mit ihrem veritablen Peitschlein zeigt, wo es lang geht. Das ist einstweilen das Finale einer ikonografischen Tradition, die mit der Geschichte von Aristoteles und Phyllis begann und ihre galanteste Adaption in Nietzsches Luzerner Fotoinszenierung gefunden hat. Bei Nietzsche indessen finden mit dem Zerbrechen der Freundschaft zwischen ihm, Lou von Salomé und Paul Reh, die ironischen und selbstironischen erotischen Rollenspiele fürs Erste ihr Ende. Es scheint so, dass definitiv die Zeit für den Ratschlag gekommen ist, beim Gang des Mannes zu den Frauen die Peitsche nicht zu vergessen. Und diese Peitsche ist kein spielerisches Instrument mehr, sondern ein gleichsam tierisch ernstes. Mit dem Mann als Peitschenschwinger wird die Rolle der schönen Domina, die Nietzsche im Banne seiner Liebe für einen Moment an Lou vergeben hat, revidiert. Der Sadomacho übernimmt, wie in Wedekinds Lulu-Tragödie, der Tierbändiger, das Regiment über die Domina Femina. Aus den weiblichen Händen kehrt die Peitsche in die männlich-übermännlichen zurück. Die hierarchische alte Geschlechterordnung wird restauriert. Und der Mann, auch wenn er sich als ressentimentfreien Philosophen versteht, nimmt wenigstens in den Tagträumen seiner machistischen Philosophie Rache. So scheint es. Die wirklichen Verhältnisse bleiben freilich weiterhin komplexer, widersprüchlicher, ambivalenter. Hier kommt Nietzsches Schwester, das spuckende Lama, mit seiner Leidenschaft für die üble Nachrede ins böse Spiel. Ihr war das Luzerner Peitschenfoto nicht nur bekannt, sondern wie die Domina Lou von Salomé als Konkurrentin um die Liebe ihres Bruders inständig verhasst. In ihrer Biografie, Der einsame Nietzsche, sucht sie die Bedeutung des unbescheidenen, aber recht komischen Bildchens herunterzuspielen. Zum Peitschenmotiv erzählt sie in diesem Zusammenhang zwei Geschichten, deren Wahrheitsgehalt man nicht überprüfen kann, aber eine gewisse Plausibilität aber nicht zu ihnen abzusprechen ist. Die erste Erzählung wird auf das Jahr 1882, aber nach dem Luzerner Fototermin, auf den Aufenthalt des Bruders in Naumburg, dem Heimatort der Naumburger Tugend, datiert. Um den inzwischen berüchtigten Peitschenrat aus dem Zarathustra, diesen buchstäblich zu verstehenden Ratschlag, zu erklären, erzählt das Lama von einer harmlos heiteren Szene, wie sie glaubt, die freilich zugleich eine herbe Wahrheit, Zitat, über die emanzipierten Frauen von heutzutage und vielleicht auch jene schwächlichen Männer enthalten soll, die selbst nicht mehr recht wissen, was sie wollen. Zitat Ende. Und neues Zitat. Als Fritz im Frühjahr 1882 in Naumburg bei uns zu Besuch war, las ich ihm Turgenjews Novelle »Erste Liebe« vor. Ein reizendes junges Wesen, wohl etwas zweifelhafter Natur, wird zu gleicher Zeit von Vater und Sohn geliebt. Der Vater ist eine kraftvolle, brutale Natur von 40 Jahren, der Sohn ein idealer 18-jähriger Jüngling. Die Schöne zieht den Vater vor. In dem reizenden, aber wohl etwas zweifelhaften jungen Wesen ist unschwer eine Anspielung auf die allseits umworbene Lou von Salomé zu erkennen, die um diese Zeit genauso alt, 21-jährig, wie Sinaida, die von allen Männern begehrte, erotische Zentralfigur der Turgenjewschen Erzählung war. Im Mittelpunkt steht die Psychologie einer schönen jungen Frau, die über die in sie verliebten Männer herrscht, mit ihnen spielt, sie anlockt und grausam quält, ja, sie schlägt, wenngleich nur mit der Hand auf die Finger, bis sie in dem doppelt so alten brutalen Vater dem Mann begegnet, dem nun sie verfällt. Entscheidend ist wieder eine Peitschenszene. Vater und Sohn reiten gestiefelt und gespornt mit ihren Pferden aus. Nachdem beide sich getrennt haben, belauscht der Sohn eine unglaubliche Gewaltszene zwischen seinem Vater und Sinaida. Der Vater besteht auf ihrem Gehorsam in einer nicht weiter konkretisierten Sache, aber die ergebene und zugleich eigensinnige Sinaida willigt nicht ein, woraufhin der jähzornige Vater sie mit der Reitgerte auf den vorgestreckten und bis zum Ellenbogen entblößten Arm schlägt. Die Domina wird nun selber von dem brutalen Mann geschlagen. Aber, so die Version von Nietzsches Schwester, sie liebt ihn trotzdem. Vielleicht eben deswegen. Sie hebt den nackten Arm an ihre Lippen und küsst die sich rötenden Striemen. Der Vater schleudert die Gerte beiseite. Als er beim Weiterreiten sein Pferd mit der Faust auf den Hals schlägt, weil ihm die Gerte fehlt, fragt der Sohn, wo er sie verloren habe. Wahrheitsgemäß antwortet der Vater, er habe sie nicht verloren, sondern weggeworfen. Von dieser Erzählung konnte Nietzsche in der Lou-Affäre in der Tat vielfältig angeregt werden. Erstaunlich genug jedoch, was die Schwester in ihrer Nacherzählung aus Turgenjews Text macht. Sie identifiziert sich weitgehend mit der Rolle des schlagenden Mannes. Dass Sinaida bei aller Ergebung eigensinnig bleibt, wird wegretuschiert. In der Wiedergabe der Schwester wird sie zur kniefällig Bittenden, die sie bei Turgenjew überhaupt nicht ist. Und die Peitsche, die man nicht vergessen darf, wenn man zu Frauen oder zum Weibe geht. Bei Turgenjew wird die Reitpeitsche zwar mit allem Nachdruck als Schlaginstrument vom Mann gebraucht, aber danach wird sie weggeworfen, ja beiseite geschleudert. Sie war beim Mann, auch wenn der seine Faust als Peitschenersatz benutzen kann. In der Version der Schwester aber liebt die Geschlagene den Schläger weiterhin. Die im Luzerner Foto ironisch auf den Kopf gestellte Geschlechterhierarchie wird wiederhergestellt. Die Peitsche kehrt zum Mann zurück. Die vormalige Domina wird wieder diszipliniert. So die Kriegserklärung des Lamas an alle emanzipierten Frauen von heutzutage. Nietzsche freilich, der hier noch die Luzerner Szene in angeregter Erinnerung hat, will zunächst von diesem Peitschengebrauch nichts wissen. Er begleitet vielmehr die Turgenjew-Lesung mit allerhand humoristischen Bemerkungen und missbilligt sogar den schlagenden Liebhaber. Doch dann wird er von der Schwester, wie sie erzählt, auf den Boden der Geschlechterhierarchie zurückgeführt. Sie weiß nämlich besser als er und zeigt es ihm an einigen uns bekannten Beispielen, dass es, Zitat, in ihren Trieben und Charakteren ungebändigte Frauen gibt, die des starken Herrn bedürfen, um durch die brutale Machtbetonung des Mannes im Zaume gehalten zu werden. Ende des Zitats. Die Peitsche soll zwar trotz ihrer höchst realistischen Bedeutung bei Turgenew nichts Handgreifliches, sondern natürlich, Zitat, nur ein Symbol der Herrschaft sein. Sobald diese Frauennaturen aber nicht die symbolische Peitsche über sich fühlen, werden sie frech und unverschämt. Ja, wenn es ganz schlimm kommt, treten sie, Zitat, den allzu guten Mann mit Füßen. Der Bruder aber, gehört er etwa zu den schwächlichen Männern, die selber nicht recht wissen, was sie wollen? Er scheint jedenfalls auch jetzt noch nicht recht überzeugt zu sein. Mit gut gespieltem Erstaunen ruft er nach dem Bericht der Schwester: Also, das Lama rät dem Manne die Peitsche an? Nein, antwortete ich lachend. Natürlich, für Lamas und für alle vernünftigen, tugendhaften Frauen ist die Peitsche nichts. Die wollen mit zarter Rücksicht und Liebe behandelt werden, aber für die anderen. Mit mancherlei Scherzen geht das Geschwisterpaar vorerst über die Angelegenheit hinweg. Die eindeutigere Fortsetzung der Peitschengeschichte findet nach dem Bericht der Schwester im Mai 1883 bei einem Treffen mit dem Bruder in Rom statt. Als er ihr den ersten Teil des Zarathustra gibt und sie das Kapitel von alten und jungen Weiblein liest, ruft sie angeblich erschrocken: »O Fritz«, rief ich, »das alte Weibchen bin ich.« Mein Bruder lachte und sagte, das wolle er keinem Menschen verraten. Inzwischen, seit wir die Novelle gelesen hatten, mochte Fritz über die Frauen etwas umgelernt oder dazugelernt haben, sodass er jetzt in der Peitschengeschichte den Kern der Wahrheit so deutlich erkannte, dass er sich veranlasst fühlte, ihn besonders stark hervorzuheben. Ende des Zitats. Der Bruder hat offenbar unter dem Einfluss seines Lou-Erlebnisses umgelernt und ist bei der Wahrheit der Schwester angekommen, die die Rolle des alten Weibchens für sich reklamiert. Des Bruders Werk ist nur die starke Hervorhebung des herben Kerns der Wahrheit. Der eigentliche Urheber des Peitschenrats ist demzufolge weder Nietzsche noch sein Zarathustra, sondern Zarathustras Schwester, die Gericht über die verhasste Konkurrentin um die Liebe ihres Bruders hält und mit der Turgenjewschen ersten Liebe das Verhältnis der Geschlechter noch brutalisiert. Sie hat, schreibt Franz Overbeck, der Freund Friedrich Nietzsches, den Bruder bei seinem Peitschenrat inspiriert. Ihr Wille zur Macht als Wille zur Peitsche entmächtigt sowohl die unbotmäßige, rollenwidrige Frau wie den viel zu weichen Bruder. Nicht Lou, sie, die Schwester, ist die eigentliche Domina. Franz Overbeck kommentiert böse ihren Beitrag zur Frauenfrage. Nun schwatzt sie weiter über die moderne Frauenfrage, unverfroren weiter, dass man nicht weiß, ob man es nicht zu bedauern hat, dass sich der Umstandskrämer Nietzsche der modernen Kulturnot angenommen hat. Die Frauenfrage meint sie in der Tat allen Ernstes mit den Rezepten zu lösen, Peitsche und Küche. Ende des Zitats. Das ist freilich nicht der Peitschengeschichte letzter Schluss. Der steht vielmehr im dritten Teil des Zarathustra unter der Überschrift »Das andere Tanzlied«. Dieses Tanzlied bringt alle von der Peitsche dominierten Geschlechterverhältnisse zum Tanzen. Eine Dialogszene führt den Tänzer Zarathustra mit der personifizierten Gestalt des Lebens zusammen. Von der Hand des Lebens fühlt er zwei Tupfen und rote Kleckse in seinem Gesicht, die an die roten Striemen in Turgenjews erste Liebe erinnern können, nur dass sie nun den unglücklichen Liebhaber zieren, Schlagspuren auf beiden Seiten. Revanchist, der er ist, will er seinerseits das Leben dafür schlagen, dass es schreit. Und dann die fast wörtliche Wiederaufnahme der Peitschenmaxime, Zitat, »Ich vergaß doch die Peitsche nicht, um sie sofort lapidar zu verneinen. Nein, er hat sie nicht vergessen.« Er scheint der gehorsame Jünger des alten Weibleins zu sein, nach dessen Lehre er nun das Leben in der Gestalt eines jungen Weibleins schlagen will. Die Peitsche soll den ganz und gar unmusikalischen Takt dazu geben. Die Replik des Lebens freilich ist eine ganz andere. Vor allem ist sie wieder durch und durch ironisch. Zitat, »O Zarathustra, klatsche doch nicht so fürchterlich mit deiner Peitsche.« Das Leben hat in ihm den lärmend brahmabasierenden Sadomacho erkannt. Er spricht wie jene eingangs schon zitierten, frauenbewegten Zürcher Studentinnen auf die gewisse Anspielungen des bösen Tiers Nietzsche auf ein lärmmachendes und klatschendes Instrument so bezaubernd gewirkt hatten. Um die Ironie vollkommen zu machen, bietet das Leben nun ein kryptisches Zitat auf. Es ist bisher immer überlesen worden. Es stammt aus dem Parerga und Paralipomena Arthur Schopenhauers aus dem Kapitel über Lärm und Geräusch. Zitat: Du weißt es ja, Lärm mordet Gedanken, wie Zarathustra es in der Tat mit Schopenhauer weiß, und eben kommen mir, dem erotisch personifizierten Leben, so zärtliche Gedanken. Einstweilen bleibt zwar der Vorwurf, dass Zarathustra dem Leben nicht treu genug sei, ja, das Leben weiß, dass er es bald verlassen will, eine kaum verhohlene Suiziddrohung. Aber nachdem Zarathustra dem Leben seine Weisheit ins Ohr geflüstert hat, feiert er die Versöhnung mit dem Leben, so Nietzsches letzte Antwort auf die Lu-Krise. Zitat: Und wir sahen uns an und blickten auf die grüne Wiese, über welche eben der kühle Abend lief, und weinten miteinander. Damals aber war mir das Leben lieber als je alle meine Weisheit. Ende des Zitats. Von einer Peitsche ist nun keine Rede mehr. Es geht vielmehr um die Revision des Peitschenrats aus dem ersten Teil, um Nietzsches Widerruf. Kein Wunder, dass Nietzsches Schwester von diesem Zarathustra-Kapitel schweigt. Es ist das Ende einer Peitschengeschichte, die 1882 mit der Luzerner Inszenierung der Domina Lu und ihrer philosophischen Zugtiere begann. Ein Jahr später im Peitschenrat des Alten Weibleins kulminierte und nun, 1884, nachdem Zarathustra wieder anders über Lu und das Leben denkt, ihre Revision erfährt. Und diese Revision überschreitet sowohl die Sadomacho wie die Domina Femina Rolle. Damit könnte man Nietzsches Peitschengeschichte beschließen, wenn es nicht noch eine Art von freilich abgründiger Fortsetzung gäbe. Sie zeigt Nietzsche auf dem Weg in den Wahn, aber bestimmt von einer Empathie, die den Sadomacho vollkommen vergessen lässt. In den ersten Tagen des heiligen Januarius 1889 nämlich fällt Nietzsche auf der Turiner Piazza Carlo Alberto einem Droschkengaul weinend um den Hals, der von seinem Kutscher brutal misshandelt wird. Womit? Mit einer Peitsche. Von einem Peitschenrad ist hier indessen keine Rede mehr. Am Halse einer geschlagenen Kreatur endet vielmehr Nietzsches Peitschengeschichte. Ich danke Ihnen.
Lieber Ludger Lütkaus, ich danke sehr, oder wir danken alle sehr für diesen sehr geistreichen, unterhaltsamen Streifzug durch ein Motiv, seine Geschichte und auch durch Nietzsches Werk am Ende. Ich bin sehr froh, dass die Schwester in diesem Fall nicht das letzte Wort behalten hat. Leider ging es ja dann am Ende, als Nietzsche sich nicht mehr wehren konnte, anders zu. Wir wissen ja diese unheilvolle Geschichte des Lamas, was ja noch ganz nett hier bezeichnet wird, späterhin zur Verfälschung von Nietzsches Werk. Man sieht schon die Tendenzen, die restaurativen Tendenzen hier sehr deutlich, und die hast du, finde ich, sehr pointiert aufgezeigt. Natürlich wirst du dich wundern, dass mir die Vorstellung eines philosophischen Vierbeiners, auf dem eine peitschenschwingende Megäre reitet, sehr gut gefallen hat. Schade, dass das am Ende wieder sozusagen restituiert wird, die Verhältnisse sich dann wieder doch neigen. Wir sehen aber, dass es mit diesen Männer- und Frauenverhältnissen nicht so einfach ist und komplexer, als wir denken. Und wer am Ende die Macht hat und die Ohnmacht, das wird die Geschichte zeigen, hat sie schon gezeigt. Und danke sehr nochmal und wünsche Ihnen einen schönen Abend noch und eine gute Heimkehr. Dankeschön.